Ja, Tabellenführer liegen Rot-Weiß Essen. Das haben sie auch am Wochenende beim 1:1 gegen Sandhausen gezeigt. In der Tabelle bringt der Punkt allerdings nicht so viel. Da tritt RWE weiter auf der Stelle. Es kommt vor allem auf den Dezember an. 4 Spiele stehen da noch an. Die Wochen der Wahrheit haben wir es genannt. Warum diese Spiele besonders wichtig sind, analysieren wir in dieser Folge.
Von der Hafenstraße. Inside RWE. Ein Podcast der WAZ.
Hallo aus Essen, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid zu einer neuen Folge. Wir sprechen natürlich heute über das 1:1 gegen Sandhausen. Tabellenführer liegen RWE. Gehen wir gleich ein bisschen näher drauf ein. An meiner Seite heute Ralf Wilhelm.
Hallo.
Christian Brausch.
Hallo.
Ich bin Kira. Ich würde sagen, wir starten direkt rein. Ich habe es gerade schon gesagt. Punkt gegen den Tabellenführer. Eigentlich okay, hätte man unterschrieben. Aber trotzdem in der aktuellen Situation bringt einen nicht so wirklich weiter, ne?
Nicht nur aufgrund der aktuellen Situation, sondern alleine aufgrund des Spielverlaufes hätte Rot-Weiß denn sich verdient gehabt. Nach dem frühen Schock, nach 37 Sekunden, haben alle gedacht, oh Gott, das geht jetzt wieder mal in die falsche Richtung. Haben wahrscheinlich auch die Sandhäuser gedacht, könnte ich mir vorstellen, weil danach sind sie so ein bisschen in so einem eingelullten Modus geblieben, haben gedacht, läuft, wir machen noch ein zweites irgendwann, dann ist der Drops gelutscht hier und das war eben nicht der Fall. Rot-Weiß hat sie fast am Ende aufgefressen. Und da hätte... Also ich glaube, der Sandhauser war froh über den Abpfiff. Das sagte auch Arslan über die Reaktion des Gegners auf dem Platz. Die sagten, ey, lass uns hier mal ruhig spielen. Die wollen ja auch noch gewinnen, die Essener und so. Also da wurde ein bisschen Luft rausgenommen aus der Partie am Ende.
Lass uns doch mal direkt ein bisschen tiefer einsteigen.
Szene des Spiels.
Christian, leg du gerne los.
Ja, 19. Minute nach dem frühen Schock und wo viele dann denken, in der Situation, in der man steckt, dass dann wirklich alles nach hinten losgeht und die Mannschaft so komplett verunsichert ist, hätte das 0-2, glaube ich, den Stecker gezogen. Und Rios Alonso, ich glaube, Goals hätte noch nicht gehabt. Sah so aus, also Rios Alonso köpft den Ball auch von der Linie weg nach der Riesenchance nach dem Standard. Und wenn der reingegangen wäre, glaube ich, wäre RW nicht mehr zurückgekommen. Und so waren sie im Spiel drin und haben die Moral gezeigt, die man im Abstiegskampf zeigen muss. Und haben dann den verdienten Ausgleich erzielt, waren am Ende ja wirklich dem Führungstreffer sogar noch näher. Aber ich glaube, ohne diese Rettungstat von Rios Alonso hätte es keinen Punkt mehr gegeben.
Ralf, was hast du dir ausgesucht?
Ja, meine Szene des Spiels ist eigentlich die Großchance von Ramin Safi. Ich glaube, nach der dritten oder vierten Minute, kurz nach dem Rückstand. Ich glaube, wenn der reingegangen wäre, dann wäre Sandhausen ganz anders gewarnt gewesen. Da hätte das Spiel einen völlig anderen Verlauf genommen. Ich glaube, die wären auch dann konzentrierter und fokussierter geblieben. So war das im Endeffekt für das Spiel sogar gut, für Rot-Weiß, der frühe Rückstand. Und ich fand die Aussage vom Arslan hinterher erstaunlich. Der sagte, wir sind in die Pause gegangen und haben alle gedacht, wir stehen 0-0, gefühlt. Die haben dann gesagt, wir gehen jetzt gleich raus, steht dann noch 0-0 und dann werden wir das Ding schon drehen. Also die haben diesen frühen Schock irgendwie gar nicht wahrgenommen. So eine gewisse Kurzdemenz gehabt, keine Ahnung. Aber die haben echt weitergespielt, als wenn es 0-0 stehen würde.
Da müsste er mal das Rezept geben, wie man das macht, weil in der Situation so ein Gegentor nicht wahrzunehmen, wo man ganz unten drin steckt und alle denken, jetzt geht das Ganze schon wieder hier los.
Vor allem so früh
das,
zu Hause.
Ist auch eine Kunst.
Arslan war ja ein bisschen gefrustet auch mit dem Schiri. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen drauf eingehen, Ralf. Was hat die fünfte Gelbe gesehen? Fehlt
also,
damit in Saarbrücken?
Ja, Arslan sagte hinterher, er hätte ihn schon vorher auf dem Kieker gehabt. Hätte ihm gesagt, du hast doch 4 gelbe Karten, oder? Und er wusste, er war auserkoren sozusagen. Und das war ganz merkwürdig. Wir haben mit Arslan da gesprochen in der Mixzone. Und Schiedsrichter, der sonst in der Kabine verschwindet, stand hinten im Eingang, lächelte auch noch dazu und guckte zu uns rüber. Als wenn er fast stolz auf seine Leistung gewesen wäre, was er da verbracht hat. Andererseits, ich weiß nicht, ob auf dem Platz wirklich keine Worte gefallen sind. Arslan hat behauptet, er hätte nichts gesagt. Trainer sagt hinterher zu der Frage, Emotionen, die müssen wir im Zaum halten. Erst Brumme gegen Aue und jetzt Arslan. Ich glaube, er glaubt ihm auch nicht so ganz, dass da nichts vorgefallen ist auf dem Platz. Da muss irgendwas gewesen sein, dass der gelb gezogen hat. Und dann eben seine fünfte Gelbe bekommen hat. Wir waren nicht auf dem Rasen, wir können nur die Beteiligten hören dazu. Aber so wie Arslan geladen war, kann das nicht viel gewesen sein, was er da gesagt hat. Er hatte nur protestiert, weil dieses Foul an Altschberger nicht gepfiffen wurde. Hätte man auch mal, vielleicht, wenn was gefallen ist, mal weghören können. Aber der Schiedsrichter hat sich anscheinend anderes vorgenommen, wie er vorher wohl dem Herrn Arslan mitgeteilt hatte.
Aber so oder so ärgerlich, dass er in Saarbrücken ausfällt, ne?
Ja, ist einer der Unterschiedsspieler, auch wenn er zuletzt nicht immer diesen Unterschied gemacht hat, dadurch, dass er jetzt auch ein bisschen zurückbeordert wurde neben Müsel. Und in den Spielen danach ist es vielleicht noch wichtiger, dass er da ist. Also ist jetzt vielleicht so ein bisschen hypothetisch zu sagen, ob es jetzt gegen Saarbrücken gerade ganz zwingend schlecht ist, wo die meisten eh wenig erwarten, also ich zumindest, also ein Sieg wird richtig schwer. Danach die drei Spiele sind deutlich wichtiger noch. Ihn hat es eh früher oder später jetzt erwischt.
Also er sagte dann, ich wäre ja doch mal irgendwann jetzt dran gewesen, aber ja. Ich glaube, es wäre besser gewesen, wenn er in einem Heimspiel ausgefallen wäre. Ich könnte mir vorstellen, da hätte ihn zum Beispiel ein Thomas Alsfeld gut ersetzen können. Auswärts habe ich ihn doch gerne auf dem Platz mit seiner aggressiven Art im Mittelfeld. Aber wahrscheinlich ist es jetzt mal die Chance für Jimmy Caparros, mit ihm verbunden mit Müsel zu zeigen, dass er auch gut abräumen kann. Und ich denke, in der Saarbrücken, da sind sicherlich auch Abräumer im Mittelfeld gefragt.
Aber es ist erstaunlich, du sagst auch sofort Caparros.
Ja.
Moustier nennt im Moment tatsächlich irgendwie keiner.
Ja.
Weil man sieht ja auch, wenn man sich so umhört, viele fragen, was hat er verbrochen oder was ist
gar
nicht Moustier?
Ja.
Aber wenn er dann die Chance bekommen hat, auch im Niederrhein-Pokal, dann sieht man, dass doch noch ein bisschen was fehlt. Ob es jetzt die Umstellung ist in die höhere Liga, auch wenn es im Niederrhein-Pokal natürlich was anderes ist, oder ob es die lange Pause ist durch den Mittelfußbruch.
Mhm.
Aber er scheint wirklich da noch ein Stück weg zu sein von der
also Startelf. Ich hab den Trainer gefragt, warum denn Caparros rausgenommen wurde. Gerade nach dem Spiel in Rostock, was ja fürchterlich war, aber Caparros war einer der wenigen, der eine solide Leistung geboten hatte. Und er sagte, es hat überhaupt keine Leistungsgründe gehabt. Das ist eine reine taktische Überlegung. Er wollte Müsel als Arslan im Mittelfeld nicht auseinanderreißen. Und deswegen musste einer geopfert werden. Und Caparros war eben nur mal das Opfer. Und ich sehe keinen Grund, warum er jetzt nicht wieder reinkommen sollte.
Ja, seine Saison war ja bisher so ein bisschen Licht und Schatten.
Aufsteigende Form.
Ne? Aber also er hatte irgendwie zwei, drei Situationen, wie mal ein Gegentor das verschuldet, in Anführungsstrichen. Aber dann eigentlich auch viel Lob bekommen, auch
genau.
Im Talk, erinnere ich
hat
mich.
Hat sich ne? entwickelt, auf jeden Fall.
Ja. Wir haben in den letzten Wochen, auch in den letzten Folgen, ja viel über Dabrowski gesprochen, die Situation, in der man sich gerade befindet. Und der Tenor war mal so ein bisschen, mit Druck kann er umgehen, habt ihr auch immer so geschrieben. Jetzt 1:1 gegen Sandhausen, jetzt erstmal, zumindest kurzzeitig, wir sprechen gleich über das Programm, was da noch wartet in diesem Jahr, aber erstmal so Ding, übertrieben gesagt, Kopf aus der Schlinge gezogen oder wie würdet ihr das?
Ist mir viel zu dramatisch. Ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, für mich ist der Trainer der Fels in der Brandung. Wenn man sieht, was im Verein alles passiert, was da für eine Fluktuation ist, wie viele Leute da kommen und gehen, da sind so viele Leute in dieser Saison weg wie in 10 Jahren vorher noch nicht. Und der Trainer steht da, er sagt, ich konzentriere mich auf meine Arbeit, auf meine Leistung. Wenn jemand meint, ein anderer würde das besser bringen, bitteschön, aber ich rufe 100% ab oder vielleicht sogar 110%. Und eins muss man ja wohl auch sagen, zwischen Mannschaft und Trainer muss es stimmen. Das hat das Spiel gezeigt. Eine Mannschaft, die gegen den Trainer spielt oder die sich hängen lassen will, die kommt nicht so in der zweiten Halbzeit aus der Kabine. Also wer jetzt echt versucht, dem Trainer da irgendwas anzuflicken, der ist im Augenblick wirklich die ärmste Sau im Verein, muss man ganz ehrlich sagen.
Ich sehe es genauso. Zumal, wenn man sieht, wie die Mannschaft sich nach dem 0-1 gestemmt hat, dann, wie gesagt, stimmt das in der Mannschaft, das stimmt zwischen Mannschaft und Trainer, das ist zumindest der Eindruck, den man gewinnen muss. Und es scheint auch in den Köpfen noch zu stimmen. Auch wenn Dabrowski auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gesagt hat, die maximale Leichtigkeit kann bei der Situation nicht da sein. Aber die Köpfe scheinen frei zu sein, denn die haben die ganze Zeit versucht anzurennen, das 1-1 zu erzielen, nachher noch das 2-1. Und das machst du gegen den zu dem Zeitpunkt Spitzenreiter nicht, wenn die Mannschaft komplett verunsichert ist.
Ja.
Das heißt, auf einer Seite stimmt es zwischen den Parteien und er schafft es trotzdem, trotz der ganzen negativen Erlebnisse, auch noch die Köpfe gefühlt frei zu kriegen. Und daher denke ich auch, dass der Trainer der Letzte ist, über den man zwingend jetzt diskutieren sollte.
Ich glaube, die Leichtigkeit ist wahrscheinlich auch nicht vorhanden, aber der Mut ist noch da. Und der ist ja auch wichtig beim Fußball.
Und ich weiß nicht, wie er das wahrnimmt, aber er strahlt auch irgendwie eigentlich eine Entspanntheit aus. Ne? Also
Souveränität.
Wirkt jetzt, genau,
einfach souverän. Und er feuert an. Wenn man sieht, wie er da in seiner Mixzone, in seiner Coachingzone rumtigert, der ist mitten im Spiel.
Ja. Ich würde gerne noch so ein bisschen über das Personal sprechen. Haben oft debattiert, was wird im Winter vielleicht noch passieren, was muss noch passieren. Viel auch über das Stürmerthema gesprochen. Und eben über Leo Wonitsch. Ich würde gerne mal den Kollegen Martin Herms zitieren. Der hat einen Kommentar geschrieben. Grüße gehen raus, Martin. Du guckst bestimmt zu. Er schreibt, RWE braucht eigentlich keinen Stürmer. Wir haben ja RWE hat ja Wonitsch. Würdet ihr das so unterschreiben, so mitgehen? Oder
Christian, möchtest du dagegen was sagen oder ich?
Ja, Martin hat ja schon angedroht, wir sollen nicht. Nein. Also
damit muss er jetzt umgehen.
Ich sehe es nicht ganz so. Also auf der einen Seite ja, man hat ihn und ich sehe in ihm auch das Potenzial, ein Stürmer Nummer 1 in der dritten Liga zu sein. Er hat ja auch eine gute Quote mit seinen Scorern im letzten Jahr und jetzt hat er 4 von 8 Spielen, wo er von Beginn an gespielt hat, getroffen. Aber ich glaube auch, man hat gesehen, dass er in der einen oder anderen Phase ein gewisses Phlegma mitbringt, sodass auf jeden Fall noch jemand dahinter sein muss, der ihm zumindest Druck macht. ich glaube, man braucht auch deshalb noch einen neuen Stürmer, weil man diesen Typ Brecher nicht hat. Das heißt, wenn man mal das System variieren will, wenn man mal am Ende eines Spiels eventuell mit langen Bällen operieren muss, dann fehlt einfach dieser Typ, der dann in der Mitte so den Kopf mal hinhalten kann. Und wie gesagt, Wonitsch braucht jemanden. Winsheimer ist jetzt noch länger verletzt, der ihm auch mal Druck macht und im Training zeigt, so, wenn du hier nicht alles gibst, dann bist du ganz schnell auch wieder raus. Und das fehlt einfach in der aktuellen Situation. Deshalb, ja, Wonitsch ist ein guter Stürmer, aber Essen braucht trotzdem noch einen.
Auch ein Wonitsch kann sich mal verletzen. Auch ein Wonitsch kann mal gesperrt sein. Was ist dann? Also ich sage auch im Winter keine Panikkäufe. Dazu besteht kein Anlass. Aber sollte sich irgendwo das Schnäppchen ergeben, muss man zuschlagen. Brauchen 1B-Stürmer auf jeden Fall.
Der Kollege Herms schreibt aber eben auch, dass das keine Prio hat. Also er hat ja auch hier im Talk schon gesagt, Stürmer, natürlich ist das ein Thema. Aber
das sehen sie auch im Verein anders. Also was wir jetzt gehört haben, ist das die Prio 1. Dass ein neuer Neuner im Winter kommen soll.
Aber würdet ihr das unterschreiben oder seht ihr nach wie vor, zum Beispiel über den Sechser haben wir oft gesprochen?
Ich sehe es bei beiden fast gleich dringend. Also ich würde jetzt da nicht eins komplett priorisieren, sondern auch natürlich schauen, was gibt der Markt her. Aber ich finde, dass dieser Sechser oder ein Allrounder, der diese Position kann, aber vielleicht dann auch noch auf den Außen aushelfen kann, finde ich mindestens genauso wichtig, weil einfach über diese Position so viel läuft und so viel entschieden wird, auch was die defensive Stabilität angeht, dass das schon eine Position ist, die genauso wichtig ist wie die im Angriff.
Also ich sehe die Prio eigentlich sogar bei den Außenverteidigern, weil Eitschberger und Brumme sind so stark, wenn die mal wegbrechen, einer von beiden, sieht man sofort, was passiert in der Mannschaft. Ich glaube, Sechser könnte man kompensieren. Ich glaube sogar auch, ich habe Swakowski, den Nachwuchsmann, im Trainingslager mir genau angeguckt, der hat Potenzial. Ich glaube, der kann die Rolle auch spielen, wenn man ihn lässt, wenn man ihm das Vertrauen gibt. Und deswegen glaube ich, auf den Außen muss was passieren, weil Fufak ist vorne stark, hat er wieder gezeigt. Er hat wieder zwei völlig unterschiedliche Gesichter gezeigt. Nach vorne sehr stark, hinten wird es gefährlich, wenn er ausgedribbelt wird. Da lässt er sich zu schnell aussteigen lassen.
Wir reden natürlich jetzt über insofern ungelegte Eier, weil das Geld aktuell gefühlt noch nicht da ist. Also das waren auch so die letzten Infos, die wir ja bekommen haben und man da externe Gelder akquirieren muss. Wir haben mal durchgerechnet, wenn theoretisch 3 Spieler wären, ich glaube, da wird der Verein jetzt noch nicht zustimmen, weil es utopisch ist, dann geht es um 350.000 Euro, die man zusätzlich beschaffen muss. Das ist eine Stange Geld, um dann etablierte Spieler oder hochqualifizierte Talente zu gewinnen. Und das ist natürlich so der erste Schritt. Ne? Ist jetzt schwierig, Spieler anzusprechen, wenn man noch nicht weiß, ob überhaupt irgendwas finanziert werden kann. Und diese Summe.
Oder man nimmt doch ein Darlehen auf, weil man sagt, Regionalliga ist teurer als
jetzt. Aber das macht der Aufsichtsrat ja nicht. Ne? Also da ist die Ansage ja auch relativ klar, dass sie sagen, wir gehen nicht über das, was wir haben. Zumal die DFB-Auflagen noch gibt, dass man Eigenkapital ein bisschen verbessern muss.
Ja.
Das macht es ja nicht leichter. Und daher kann man nur hoffen, dass sie die Geldgeber im Hintergrund finden, damit man was machen kann. Mhm. Weil es gibt interessante Vereine in der Gegend, wo man gucken kann. VfL Bochum, der gefühlt 6, 7, 8 Spieler zumindest verleihen will in der Rückrunde mit Talenten, die jetzt in der Oberliga spielen und da komplett unterfordert sind. Erst FC Köln hat RWE in den letzten Jahren ein paar Erfahrungen mitgemacht. Maiko Sponsel lief nicht so perfekt. Marvin Obus lief super. Da gibt es auch Talente, die im Winter vorm Abschied stehen, spätestens im Sommer und vielleicht dann schon auch im Winter. Maiko Weschenbach ist so einer, der mehrere Positionen spielen kann, im Zentrum angefangen über die Außen. Und
die Beziehung zwischen Köln und Essen, glaube ich, ist ziemlich gut.
Genau.
Auch durch Markus Stegmann.
Genau. Also da gibt es auf jeden Fall, könnte es Ideen geben, was zu machen. Florian Dietz im Sturm hat man, glaube ich, schon mal sogar angefragt. Aber der war zu oft verletzt, als dass er ein Thema werden könnte. Weil da ja auch, also ich weiß, es wird bestimmt auch Drittligisten geben, die im Winter an Steffen Tigges rangehen oder so, der einen gnadenlosen Absturz erlebt hat in den letzten Jahren und dem auch ein Neustart in der dritten Liga vielleicht guttun könnte, mal mit einer Leier. Der hat noch Vertrag bis 26 in Köln und wäre genau der Typ, der zu Essen passen würde, finanziell vielleicht
der
auch aktuell noch etwas.
Der hat einige Male wehgetan in der Vergangenheit. Genau. Ich erinnere mich da an Spiele.
Seine letzte bombastische Saison hat er in der Regionalliga, wo er getroffen hat, wie er wollte. Und
oder doch wieder Obus.
Oder doch wieder, also ich kann es mir nicht vorstellen. Das wurde ja auch letzte Woche wieder diskutiert.
Jetzt ist es plötzlich doch wieder Thema.
Bei den Fans ist es immer ein Thema, aber es wird für mich keinen Sinn machen. Also das RWE fragt, macht Sinn, aber es wird aus Spielersicht keinen Sinn machen. Wenn einer, der letztes Jahr dem gesagt wird, du hast in der dritten Liga nichts verloren, der geht doch nicht dann in den Abstiegskampf dritte Liga, sondern wenn jetzt Dresden anklopfen würde oder Sandhausen, die auch mehr zahlen würden und dann hätte er die Option mit Aufstieg zweite Liga, eigentlich wäre ein perfektes Beispiel, wie Felix Götze nach Paderborn zu gehen oder
ja,
so im Winter.
Und die Erwartung, wenn er so immens hoch, der müsste ja quasi selbst flanken und den Ball in der Mitte reinmachen. Kann er gar nicht erfüllen.
Ja.
Also der müsste wahnsinnig sein, wenn er sich das überlegt.
Zumal er jetzt einen Vertrag über die Saison hinaus unterschreiben müsste, weil Köln wird nicht nochmal verlängern, der läuft im Sommer aus. Das heißt, er müsste sich langfristig an einen Drittligisten binden, der auch vermutlich nächstes Jahr nicht um den Aufstieg mitspielen wird, wenn er jetzt die Klasse hält. Also
ja,
es würde mich für alle freuen, die das hoffen, aber ich kann es mir nicht vorstellen, weil es aus meiner Sicht einfach keinen Sinn ergeben würde.
Ja, alles natürlich noch ein bisschen hypothetisch.
Spekulatius-Zeit.
Genau, aber wir freuen uns, wenn es in den nächsten Wochen natürlich auch dann irgendwann ein bisschen konkreter wird und wir vielleicht...
Es wird mit Sicherheit konkreter. Man wird ja viel im Hintergrund telefonieren und vielleicht in Erfahrung bringen. Vielleicht hat man die ein oder andere Idee entwickelt, die der Verein aufgreifen kann, keine Ahnung. Oder es wird einfach, es gibt wieder was zu diskutieren. Aber ja, wird auf jeden Fall in den nächsten Wochen was passieren müssen, wenn Gelder da sind.
Ja, bleibt auf jeden Fall auch unser Thema hier.
Top-Thema der Woche.
Ich würde jetzt gern aber nach vorne schauen mit euch. Wir haben es so ein bisschen auch hier in unserer Vorbesprechung gerade als den Monat der Wahrheit. Ich glaube, so habt ihr es auch geschrieben beim Reviersport betitelt. Es sind jetzt noch 4 Spiele bis Weihnachten, jetzt im Dezember. Los geht's mit Saarbrücken am Sonntag. Das ist erstmal schon mal ein richtiger Brocken. Dann aber 1860, Osnabrück, Stuttgart 2. Warum ist es denn der Monat der Wahrheit?
Weil man jetzt die Weichen stellt. Man hat 3 von 4 Gegnern, die man packen können müsste. Gehen die Gegner natürlich genauso in die Spiele und sagen dann, gegen RWE sollte man was holen. Aber wenn man jetzt 7 Punkte aus diesen Spielen holt, dann hat man zumindest eine ganz gute Ausgangslage. Zum einen, was Spiele anbetrifft, die man eventuell neu holen will, dass man sie anspricht mit einer Ausgangslage, die nicht verloren ist oder wo nicht große Bedenken bestehen, dass man die Klasse halten kann. Und auch einfach, damit man so ein bisschen Ruhe hat über die Winterpause und nicht eine ganze Trainerdiskussion wieder mitschleppt. Und daher ist das jetzt einfach irre wichtig, dass man punktet in diesen Spielen. Und man kann ja auch weiter hoffen, dass die dahinter einfach gar nichts reißen, weil das ist ja tatsächlich auch irre, wie Hannover jedes Spiel fast verliert. 9 haben sie jetzt schon verloren. Osnabrück nichts auf die Kette bekommt. Und da kann man jetzt ein kleines Polster schaffen.
Also mit der Wucht der letzten Spiele würde ich sagen, die Heimspiele müssen gewonnen werden.
Zu Hause 1860
und
Stuttgart,
da sind dann 6 Punkte. Auswärts, du sagst 7, also da müsste man noch einen Unentschieden holen. Schöner wäre, wenn man in Saarbrücken und in Osnabrück zumindest nicht verliert, dass man dann bei 8 Punkten wäre und das wäre ein verdammt guter Schnitt, glaube ich. Und dann würde man auch ganz gut überm Strich stehen, glaube ich.
Ja.
Aber Saarbrücken schon dickes Brett, oder? Seit 7 Spielen ungeschlagen, die haben gerade einen ganz guten Lauf.
Ja, ich habe gerade auch nochmal geschaut, sind zwar einige verletzte Spieler dabei, auch etablierte Kräfte, aber die Mannschaft hat sich schon gefangen, nachdem zu Saisonbeginn ja auch vieles nicht so lief. Besonders zu Hause haben sie nicht so gut gespielt, wie man das gehofft hat. Der Trainer stand in der Kritik, die Zuschauer sind schon auf die Barrikaden gegangen, aber die haben diese Krise gemeistert und jetzt zuletzt gezeigt, warum sie da oben angreifen wollen. Durch die letzte Saison mit dem Pokal haben sie viele, viele Gelder akquirieren können, durch die sie gesagt haben, sie wollen sowieso aufsteigen dieses Jahr. Und das haben sie zuletzt dann auch untermauern können mit Leistung. Und deshalb, das wird auf jeden Fall die haarigste Aufgabe erst nochmal. Obwohl danach geht's auch im Kopf los. Ne? Du hattest jetzt Cottbus zu Hause, Sandhausen zu Hause, wo man gesagt hat, der Tabellenführer kommt, kann man gefühlt befreit aufspielen. In den nächsten Spielen spielt auch der Druck mit, dass man gewinnen muss. Ja. Das wird dann auch nochmal ein Fingerzeig, wie die Mannschaft damit umgehen kann. Jetzt können sie erstmal in Anführungsstrichen befreit aufspielen, weil ich glaube, in Saarbrücken erwarten die wenigsten mindestens einen Reiher.
Aber der Trainer ist richtig kämpferisch gewesen. Erstaunlich kämpferisch fand ich ihn bei der PK. Er sagte, wir haben jetzt bisher nie das Könntchen Glück gehabt, gerade in den Auswärtsspielen. Warum nicht jetzt in Saarbrücken? Also der rechnet sich da schon was aus, glaube ich.
Mhm.
Und in der Rückrunde hat man dann noch ein Heimspiel weniger. Jetzt deshalb muss man schon jetzt wirklich eine gewisse Basis legen, dass man nicht mit dem ganz großen Zittern in die Rückrunde muss.
Ja, ihr sagt jetzt 7 Punkte. Jetzt malen wir mal ein bisschen schwarz, gehen davon aus, dass es eben deutlich weniger werden. Dann ist wahrscheinlich nichts mit Friede, Freude, Eierkuchen unterm Weihnachtsbaum, ne? Dann sprechen wir ja wahrscheinlich ganz anders.
Dann hat man schlechte Argumente in den Verhandlungen im Winter. Spieler wollen Sicherheiten haben, die da kommen. Wenn sie nicht ausgeliehen sind, nur für ein halbes Jahr, dann wird es bockschwer, glaube ich, da vernünftige Leute an die Hafenstraße zu locken, wenn man nicht viel Geld vorweisen kann.
Und auch wenn wir jetzt der Meinung sind, Dabrowski ist der Richtige an der Stelle, wird dann auch die Trainerdiskussion wieder losgehen. Weil man muss auch sagen, er hat nicht Markus Ulich jetzt hinter sich, der immer gesagt hat, es kann kommen, was wolle, ich vertraue auf diesen Trainer. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, wie der aktuelle Vorstand oder wie man da zu dem Trainer steht, aber diese Rückendeckung, die er unter Ulich hatte, wird es wahrscheinlich nicht nochmal geben. Das war auch wirklich was Außergewöhnliches, weil wenn man die ganzen letzten Jahre in Essen verfolgt, gab es diese Rückendeckung für einen Trainer nie in dem Maße.
Dann ist noch weniger Geld da, um dann neue Spieler zu verpflichten. Und auch der Trainer ist dann nicht billig, wenn er abgefunden werden muss.
Genau, der hat noch bis 26 Vertrag. Mhm. Ja.
Also noch spannende und vor allem auch wichtige Wochen für RWE. Besprechen natürlich, ihr kennt's, jedes Spiel danach hier im Talk, immer montags. Das nächste Mal dann nach dem Saarbrücken-Spiel. Schaltet dann gerne wieder ein. Ihr könnt uns auch gerne schreiben in der Infobox. Bei YouTube verlinken wir euch nochmal die verschiedenen Wege, wie ihr uns kontaktieren könnt. Welche Themen würdet ihr gerne mehr von uns hören? Was vielleicht auch weniger? Freuen uns da immer über Feedback, gehen da gerne drauf ein. Und sonst bleibt mir nichts anderes zu sagen, außer schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein. Danke euch beiden.
Gerne.
Ciao, ciao.
Ciao. Tschüss.
Von der Hafenstraße. Inside RWE ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an vonnehafenstraße@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.